The order that was given was to kill everybody in the village. Someone asked if that meant the women and children, and the order was everyone.
Der Befehl lautete, alle im Dorf zu töten. Irgendwer fragte, ob damit auch Kinder und Frauen gemeint sind. Und die Antwort war, alle im Dorf. Ich wurde fast ein Jahr für den Vietnam-Einsatz ausgebildet. Bevor ich zum ersten Mal einen Menschen tötete, wusste ich nicht, worüber alle sprachen. Das Schießen auf Schattenrisse, die Vernichtung mit Gas, den Einsatz von Atomwaffen. Alles, worüber wir redeten, war, dass Menschen andere Menschen umbringen.
16. März 1968. Die Sonne geht gerade über dem südchinesischen Meer auf, als Hubschrauber der US-Armee die kleine Ortschaft My Lai erreichen. Soldaten der Charlie Company umzingeln das Dorf, 540 Kilometer nordöstlich von Saigon. Ihr Auftrag? Aufspüren und vernichten von Angehörigen des Vietcong, der südvietnamesischen Kommunisten. 4 Stunden später sind 504 Bewohner tot.
Als wir mit unseren Hubschraubern in My Lai landeten, hieß es, wir werden vom Vietcong beschossen. Aber das war gelogen. Was unsere Leute dort machten, war kaltblütiger Mord.
North Ridgeville, 30 Kilometer südwestlich von Cleveland, Ohio. Ein schmuckloser Vorort der einstigen Stahlmetropole. Weiß gestrichene Einfamilienhäuser, Doppelgaragen, gepflegte Vorgärten, US-amerikanischer Mittelstand. Hier lebt Ronald Haberle. Das Massaker von My Lai ist vor allem wegen seiner Bilder in Erinnerung geblieben. Brennende Hütten, Menschen mit aufgeschlitzten Leibern, entstellte Leichen, die zwischen Reisfeldern liegen. Haberle war damals 27 Jahre alt und arbeitete als Armeefotograf. Heute ist er Rentner und lebt allein in seinem Bungalow. An den 16. März 1968 kann er sich noch immer gut erinnern.
Wir stiegen in die Hubschrauber, um nach My Lai zu fliegen. Nachdem wir gelandet waren, begannen unsere Leute auf alles zu feuern, was sich bewegte. Ich sah, wie einer alten Frau aus kürzester Entfernung in den Kopf geschossen wurde. Ihr Gehirn spritzte überall hin. Auf der Straße lagen überall Leichen.
Knapp ein halbes Jahrhundert später erzählt Haberle mit ruhiger Stimme von den Geschehnissen. Dass er damals auf den Auslöser der Kamera drücken konnte, verwundert ihn bis heute.
Ich war total schockiert. Ich stand irgendwie neben mir, so als wäre ich ganz weit weg. Wissen Sie, es war Krieg. Während des Mordens haben die Soldaten sogar Mittagspause gemacht. Ich habe auch das fotografiert. Ich wollte diesen Wahnsinn dokumentieren. Ich sah 20 Vergewaltigungen, unschuldige Zivilisten wurden erschossen. Das machte doch alles keinen Sinn.
Pretty traumatic day. In basically because of what I described before, the rapes and the small children. There's only 20 rapes there that day. And the shooting of innocent civilians, it just doesn't make sense.
Mit einer Schwarz-Weiß und einer Farbkamera hält der junge Armeefotograf fest, wie die Mitglieder der Charlie Company unschuldige Frauen, Kinder und Männer ermorden, Tiere abschlachten, Brunnen vergiften, Häuser und Lebensmittelvorräte in Brand stecken.
Just like it was unreal. GIs jumping on the back of water buffalo, trying to stab with their bayonet as they're riding, shooting of the animals, burning of the hooches.
Es war alles total irreal. Die Leute wurden mit Bajonetten von den GIs massakriert. Ich fragte einen der Soldaten, warum er das machte, warum er Kindern und Babys in den Kopf schießt. Ich bekam keine Antwort. Er starrte mich an, drehte sich um und ging. Dann tötete er ein Kind mit seinem M16-Gewehr. Das Kind landete auf einem Leichenhaufen.
Den Opfern werden mit Bajonetten und Messern Ohren und Köpfe abgetrennt, Kehlen aufgeschlitzt, Zungen herausgeschnitten und Scalps genommen. All das hat Ronald Häberle detailliert festgehalten.
Glückwünsche den Offizieren und Mannschaften zum ausgezeichneten Gefecht.
Telegrafiert General William Westmoreland, Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte in Vietnam. Nur einer wagt den bedrängten Dorfbewohnern zu helfen, erzählt Häberle. Der Hubschrauberpilot Hugh Thompson. Er landet zwischen den Soldaten und den Dorfbewohnern. Dann ruft er über Funk Hilfe für die verwundeten Zivilisten.
The only person that tried to stop the murdering was Hugh Thompson, the helicopter pilot, along with his two door gunners and that.
Thompson war der Einzige, der versuchte, das Morden zu stoppen. 13 Vietnamesen wurden ausgeflogen. Während der ganzen Aktion hielten Thompsons Bordschützen Glenn Andreotta und Lawrence Coburn mit ihren MGs die eigenen Kameraden in Schach. Aber ansonsten gab es niemanden, der den Wahnsinn zu stoppen versuchte.
Ships to land and take these people off to safety. But nobody really tried to put a stop to it.
Zurück im Basiscamp der US-Armee muss Häberle zum Rapport. Er wird von einem Offizier befragt, muss seine Schwarz-Weiß-Kamera abgeben. Seine Farbkamera versteckt er und behält sie für sich.
I had two cameras that day.
Ich hatte an dem Tag zwei Kameras dabei. Meine eigene Kamera mit dem Farbfilm habe ich behalten und versteckt. Meine Vorgesetzten haben nicht nach der Kamera gefragt. Wir waren ja als Armeefotografen damit beauftragt, Aufnahmen von den Einsätzen zu machen. Viele Soldaten hatten in Vietnam selber eine Kamera dabei.
Von dem Kriegsverbrechen erzählt Häberle zunächst niemandem. Ich wäre als Nestbeschmutzer der Armee beschimpft worden, sagt er rückblickend.
Was wäre passiert, wenn ich zu plaudern angefangen hätte? Was wäre meinen Kollegen passiert, die als Reporter und Fotografen beim nächsten Einsatz raus mussten? Ihr Leben wäre nichts mehr wert gewesen, verstehen Sie? Vielleicht hätte man sie hinterrücks erschossen. Ihr Leben wäre nichts mehr wert gewesen.
Im April 1968, noch vor der Veröffentlichung seiner Fotos, wird Häberle ehrenhaft aus der US-Armee entlassen. Danach beendet er sein Studium und arbeitet zeitweise als Fotograf in Cleveland. In seiner Heimatstadt stellt Häberle eine Dia-Show zusammen, die er auf öffentlichen Veranstaltungen zeigt, unter anderem vor dem Rotarier Club. In die Mitte der Dia-Serie mit Aufnahmen aus seiner Dienstzeit platziert er die Bilder des Massakers von My Lai.
I show the pictures to different civic groups back in Cleveland.
Ich habe die Bilder verschiedenen Bürgervereinigungen gezeigt. Ich wollte wissen, wie die Leute darauf reagieren. Ungläubiges Staunen im Publikum. Die Leute konnten sich nicht vorstellen, dass US-Soldaten solche Verbrechen begangen haben. Eine Frau meinte, ich hätte mir eine Seifenoper für Hollywood ausgedacht.
Dem US-Militär gelingt es, über 18 Monate lang die Ermordung der Dorfbewohner von My Lai zu verheimlichen. Niemand will Häberles Fotos publizieren. Keine Redaktion hat Interesse, seine Bilder des Bösen zu drucken. Bis der damals noch unbekannte Journalist Seymour Hersh zu recherchieren beginnt und die Hintergründe des Kriegsverbrechens aufdecken kann.
Die amerikanischen Medien haben nicht darauf reagiert. Sie haben, um es salopp zu formulieren, diese Meldung verschlafen oder aber keinen großen Wert darauf gelegt.
Der Politologe und Mitarbeiter am Hamburger Institut für Sozialforschung Bernd Greiner.
Dass es überhaupt zu einem Medienskandal wurde, war weniger den großen Redaktionen wie New York Times oder Washington Post oder wer auch immer geschuldet, sondern geht auf die Initiative eines einzelnen Journalisten zurück, Seymour Hersh, der seine Karriere als Polizeireporter begonnen hatte, später einige Monate auch bei der New York Times war, aber im Großen und Ganzen von seiner ganzen Arbeit her die Tradition des investigativen Journalisten vertritt. Eine Tradition, die auch verbunden ist mit der Haltung, auf eigene Faust zu arbeiten, sich nicht der Verwertungslogik großer Zeitungen und anderer Medien zu unterwerfen, sondern im Grunde genommen seine Unabhängigkeit zu bewahren und darüber auch eine gewisse Unbestechlichkeit.
Doch erst mit der Veröffentlichung der Fotos von Ronald Häberle im November 1969 werden die US-Amerikaner auf das Massaker aufmerksam. Die Aufnahmen erscheinen in verschiedenen Medien, zuerst im Cleveland Plain Dealer und dann im Life Magazine. Dafür erhält Häberle im selben Jahr den Deadline Award der New Yorker Journalistenvereinigung. Geehrt fühlt er sich bis heute nicht, so Häberle.
Es macht mich überhaupt nicht stolz, über das Massaker berichtet zu haben. Aber mit meinen Bildern konnte das Kriegsverbrechen bewiesen werden. Es war ein trauriger Tag für das Militär und die Vereinigten Staaten.
Die Vereinigten Staaten sind schockiert. Die eigenen Soldaten, Vorkämpfer für Freiheit und Demokratie gegen den Kommunismus, entlarvt als eine Bande von Massenmördern. Der Journalist Seymour Hersh.
One of the boys who shot a great deal was a farm boy named Paul Meadlow from a small town called New Goshen, Indiana.
Paul Meadlow stammt aus einer Kleinstadt in Indiana. Ich habe wie verrückt herumtelefoniert und finde eine Telefonnummer, rufe an. Eine ältere Frau mit Südstaaten-Akzent meldet sich. Ich sage ihr, ich bin Reporter, ich möchte mit ihrem Sohn sprechen. Sie sagt, ich weiß nicht, ob er mit ihnen sprechen wird. Ich erkläre, morgen bin ich da, ich komme per Flugzeug. Schließlich finde ich diese armselige Hühnerfarm. Ich fahre auf den Hof und die Frau kommt heraus. Ich bin der Reporter, stelle ich mich vor. Ist der Sohn da? Sie sagt ja und ich frage, kann ich mit ihm sprechen? Ich weiß nicht, antwortet sie. Das hängt von Ihnen ab. Und dann sagt mir diese ungebildete 50-jährige Frau, ich gab ihnen einen guten Jungen und sie schickten mir einen Mörder zurück.
Als einen Robin Hood sieht Ronald Häberle sich nicht. Kriegsfotograf wollte er nach My Lai nie werden, sagt er. Mit seiner Vorgeschichte wäre er immer als Denunziant abgestempelt worden. Seit dem Ersten Golfkrieg ist es ohnehin undenkbar, dass Kriegsjournalisten nicht genehmigte Aufnahmen veröffentlichen können. In seinem Haus hängen Miro-Drucke, auf dem Kaminsims steht ein blaues Gefäß, Ashes for Old Lovers und der Deadline Award, eine hässliche Plastik aus Bronze. Ronald Häberles Urgroßeltern kamen aus Deutschland nach Cleveland im 19. Jahrhundert. Seine große Leidenschaft sind Fahrräder. Er sammelt Bikes. Sein ganzer Stolz ist die neueste Rennmaschine aus Kohlefaser. Ronald Häberle ist mittlerweile 71. Und auch wenn es seine Figur nicht erahnen lässt, noch immer sportlich. Zweimal ist er nach Vietnam als Tourist zurückgekehrt, zuletzt 2011.
Ich habe eine Fahrradtour von Hanoi nach Saigon unternommen. Ich war auch in My Lai. Das war eine innere Verpflichtung für mich, eine Ehrerbietung an die Opfer, die damals ermordet wurden.
Häberle ist ein rationaler Mensch. Keine Gefühlsausbrüche, wenn er über das Morden von 1968 spricht. Bis heute hat er keine Albträume. Er spricht gelassen und mit wenigen Gesten, stets zuvorkommend und freundlich. Nur im letzten Jahr war er den Tränen nahe, sagt Häberle, als er einen Überlebenden von My Lai traf.
Ich erinnere mich an eine alte Frau, die sich hinter einem Stein oder einem kleinen Hügel versteckt hatte. Ein GI schoss ihr in den Kopf. Ich habe die sterbende Mutter fotografiert, wie sie im Todeskampf ihr Baby und ihren kleinen Sohn zu schützen versuchte. Später habe ich erfahren, dass die Kinder das Massaker überlebt hatten.
Auf Häberles Fotos sind die schweren Verletzungen der Mutter zu sehen. In den Medien wird dieses Bild nur selten gezeigt. Es ist zu grausam, zu schockierend. Der 6-jährige Junge von damals lebt mittlerweile in Deutschland. Tran van Dyck, 51, und der Fotograf von My Lai sind Freunde geworden. Häberle ist innerlich bewegt.
Oh yes, I can remember that moment. And what's really interesting too is that I...
Na klar erinnere ich mich an das Treffen. Ich habe mit Doug gesprochen und ihm die Kamera gezeigt, mit der ich die Bilder von ihm und seiner sterbenden Mutter aufgenommen habe. Die Kamera und die Bilder sind ein starkes Band zwischen uns. 2013 möchte ich zum 45-jährigen Gedenken nach My Lai fahren und hoffentlich kann ich dann noch weitere Überlebende treffen.
Heute befindet sich Häberles Kamera von 1968 zu Hause bei Duck in Remscheid. Sie steht auf einem kleinen Altar vor dem Bild seiner ermordeten Mutter. Häberle hat sie ihm geschenkt.